Politik ist in gewisser Weise ein Kampfsport.
Patria o muerte.
The Iron Lady of the Western World.
I have a dream.
Where all South Africans are equal.
Hasta la victoria siempre.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Verzwickte Geschichte. Mein Name ist Christoph Halm, ich bin studierter Regionalwissenschaftler und unterhalte mich hier jede Woche mit dem Forscher und Historiker Dr. Christian Zwick über ein historisches Thema. Ja, nachdem wir in der vergangenen Folge über Bananenrepubliken und große Konzerne wie der United Fruit Company gesprochen haben, beginnen wir heute mal mit einem Zitat, das ganz gut in diesen Kontext passt. In El Paso hatte ich Gelegenheit, durch die Besitztümer der United Fruit zu gehen und mich erneut davon zu überzeugen, wie schrecklich diese kapitalistischen Kraken sind. Vor dem Bild des alten Genossen Stalin habe ich geschworen, dass ich nicht eher ruhen werde, bis diese kapitalistischen Kraken vernichtet wurden. So sprach einer der wohl berühmtesten Persönlichkeiten der Weltgeschichte über die United Fruit Company und deren Plantagen in einem Brief an seine Tante im Dezember 1953. Die New York Times zählt ihn unter die 100 einflussreichsten Personen der Geschichte und wir haben eines seiner berühmtesten Zitate auch in unseren Jingle gepackt. Seine Rede vor der UNO-Generalversammlung im Dezember 1964 schloss er mit den Worten «Esa proclama es, patria o muerte». Vaterland oder Tod. Damit wissen wahrscheinlich schon die meisten, wer gemeint ist. Die Rede ist von Ernesto Che Guevara de la Serna, der vom argentinischen Arzt zu dem wohl bekanntesten Konterfei der Geschichte wurde. Für die einen ein Idol, für die anderen ein Kriegsverbrecher. Heute widmen wir uns einmal der Lebensgeschichte von Kommandante Che Guevara. Und wie es der Zufall so will, haben wir mit Dr. Christian Zwick einen Experten in unserer Runde, der sich mit dieser Figur, das wage ich mal zu behaupten, wohl auskennt wie kein Zweiter auf diesem Planeten. Ja, Christian, ich grüße dich.
Ja, servus, grüß dich.
Grüß dich. Ja, wir haben auf den vielen Forschungsreisen natürlich vor allem auch auf Kuba mit vielen Menschen zu tun gehabt, die Ernesto Che Guevara auch persönlich gut kannten. Auch du hast dich ja viel mit seiner Person und auch den politischen Ideologien dahinter beschäftigt. An was denkst du denn, wenn du an Che Guevara denkst?
Ja, hallo, grüß euch, wo auch immer ihr gerade seid, einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht oder was auch immer. Woran denke ich, wenn ich an den Che Guevara denke? Ja, da denke ich in erster Linie an einen sehr aufopfernden Kampf eines Individualisten gegen den Imperialismus weltweit. Also sozusagen einer der ersten großen globalen Kämpfer gegen Kapitalismus, Finanzkapitalismus vor allen Dingen und den damit einhergehenden Imperialismus. Also da ist er sicherlich die Ikone schlechthin bis zum heutigen Tag geblieben.
Gut, du hast dir ja tatsächlich auch mal die Mühe gemacht und hast, glaube ich, in den 90ern eine Reise vollzogen, die Che Guevara so selbst auch gemacht hat und die ihn so nachhaltig geprägt hat, dass das auch Gegenstand von viel Literatur und auch dem bekannten Film The Motorcycle Diaries ist. Und du hast zu dem Thema auch viel Feldforschung betrieben, wie es wahrscheinlich auch kaum ein anderer getan hat. Dazu kommen wir aber dann später noch. Fangen wir doch mal von vorne an. Wo kommt er denn her, der gute Mann?
Ja, also Ernesto Guevara de la Serna wurde am 14. Juni 1928 in Rosario in Argentinien geboren. Es gibt einige Unklarheiten, was sein Geburtsdatum betrifft, aber eigentlich ist das mit dem 14. Juni schon fast hundertprozentig sicher, da ich selbst die Geburtsurkunde in Händen gehalten habe, bereits bei meinen ersten Forschungen gemeinsam mit Nikolaus Braunsöhr, die uns von 1997 bis 1998 sechs Monate auf den Spuren von Ernesto Che Guevara quer durch Südamerika gebracht haben. Und da standen wir damals im Oktober 1997 in Rosario, in der Wohnung, in der er geboren wurde, in der Calle Entre Rios Nummer 753 im ersten Stock eines gutbürgerlichen Hauses. Und dort haben wir uns die Wohnung angesehen, die damals noch im Privatbesitz war. Das ist mittlerweile, was ich gehört habe, zu einem Museum geworden. Und da es einige Besucher gegeben hat, die dasselbe Kunststück gelungen ist, haben dort diese Familie eine Geburtsurkunde für uns bereitgehalten, um auch zu beweisen, dass es sich bei dieser Wohnung wirklich um die Wohnung, in der Ernesto Che Guevara geboren wurde, handelt. Und darauf stand eindeutig 14. Juni 1928. Es gibt da einige, die mir immer einen Mythos auch um die Geburt von so großen Persönlichkeiten machen. Und deswegen findet man manchmal auch den 14. Mai. Aber es ist ja auch eigentlich ganz egal, wenn es auch so wäre, handelt es sich hier um einen Monat, also braucht man nicht groß herumreden. Also auf jeden Fall, das wurde mir am Originalschauplatz mit einem Originaldokument, soweit ich das damals überprüfen konnte, gezeigt. Und dort hat also alles begonnen, das Leben von ihm, und auch unsere Reise ist von dort eigentlich dann losgegangen.
Okay, also geboren wird er im Juni 1928 in Rosario in Argentinien. Jetzt hast du es ja schon kurz angeschnitten. Welcher Gesellschaftsschicht entstammt er denn eigentlich und wer waren seine Eltern?
Naja, die Guevaras Guevara Lynch heißt eigentlich die Familie, also mütterlicherseits Guevara, väterlicherseits Lynch. Lynch klingt jetzt nicht unbedingt spanisch, ist es auch nicht. Das ist ein englischsprachiger Nachname, in dem Fall irischer Provenienz. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Engländer sind, sondern ich würde eher sagen, das sind Iren. Da muss man schon schwer unterscheiden, und das ist auch richtig so. Die im Zuge der frühen Einwanderung europäischer Provenienz in die La Plata-Region, also in den 1820er, 30er Jahren bereits in dieses weite Land Patagoniens eingewandert ist, also in dieses Übergangsgebiet von der zentralen Pampa nach Patagonien und große Ländereien in der Gegend von Mendoza schlussendlich gekauft haben und dann dort über Landwirtschaft und auch Viehwirtschaft zu größeren Reichtum gekommen sind. Und dann auch in der Diktatur unter Manuel de Rosas widerständig gewesen sind, auswandern muss, also fliehen mussten nach Chile. Also sie haben auch Exilerfahrungen in anderen lateinamerikanischen Ländern gesammelt. Und auf der anderen Seite die Familie Guevara, also die mütterliche Seite, die zurückreicht bis zu einem Vizekönig des Vizekönigreichs La Plata. Also hier sieht man schon, das wäre dann schon wirklich Hocharistokratie im Sinne iberoamerikanischer Gesellschaftsstrukturen, plus eben väterlicherseits eine zu Reichtum gekommene irische Einwandererfamilie, die allerdings politisch sich mit dem Diktator Rosas anlegt, also der, glaube ich, von 1835 bis 1851 Argentinien, wenn man so will, Argentinien in dem Sinne hat es ja damals noch nicht gegeben. Das war also waren die Vereinigten Republiken von La Plata, und das hat auch kurzfristig andere Namen getragen. Und da, glaube ich, liegt auch schon dieses Widerständische drinnen, wenn man so will, vererbt über die väterliche Linie an den kleinen Ernestito dann, also an den Ernesto, wie er von seinen Eltern genannt wurde. Er war zwar der Älteste, der, wenn ich mich nicht irre, 5 Geschwister insgesamt, von denen, glaube ich, fast alle bis auf einen, den Jay selbst, und noch einen leben. Ich habe auch im Zuge meiner Reise die Schwester vom Che Guevara getroffen. Und die mütterliche Seite eben, die so eine ganz starke spanische Prägung hat und die halt also sozusagen in der obersten kolonialen Elite mitgespielt hat.
Gut, das heißt, er kommt durchaus aus gutbürgerlichem Haus. Letztendlich ist ja auch eine Krankheit, die ihn sein Leben lang verfolgen wird, von großer Bedeutung für seine weitere Entwicklung. Was war das denn für eine Krankheit und welche Ausbildung hat er dann letztendlich auch genossen?
Naja, also die Familie ist dann relativ rasch aus Rosario, da war er noch relativ jung, nach Misiones gereist, umgezogen. Misiones ist jener Teil, der sich da hineinschiebt zwischen Paraguay und Brasilien. Und es ist die große Mate-Tee-Anbauregion Argentiniens. Und Misiones heißt sie deswegen, weil dort einst die Jesuitenmissionen waren, die den sogenannten Jesuitenstaat, der kein Staat war, aber der also eine Vielzahl von sogenannten Reduktiones, also jesuitischen, wenn man so will, Arbeitslager für Guarani-Indigene etabliert hat. Und aufgrund dessen wird das dann zum Teil als Jesuitenstaat bezeichnet. Dort wollte sein Vater über den Mate zur Reichtum gelangen, wollte sozusagen die Fußstapfen seiner wohlhabenden bis hin reichen Vorfahren dazu stoßen, aber das war natürlich aufgrund der Wirtschaftskrise von 1929 wirklich nicht besonders klug, das auch zu wagen. Er fällt auch damit auf die Nase, nicht nur er fällt damit auf die Nase, sondern Ernesto Che Guevara fällt in das Swimmingpool dort, und bei diesem Schock soll er sich, so zumindest die medizinische Theorie, die ich von der Frau seines behandelnden Asthmaarztes, dem Dr. Pisani, in Buenos Aires im Oktober, November 1997 gehört habe, aufgrund dieses Schocks kann Asthma ausgelöst worden sein. Und das soll womöglich der Grund sein für seine lebenslange Erkrankung an Asthma, der er ja dann auch in gewisser Weise, später daran hindert wird, seine nicht besonders gut geplanten Bolivien-Mission zu Ende zu bringen. Also das Asthma-Leiden spielt sicherlich in der Ausformung seines Charakters eine ganz wichtige Rolle. Er ist Zeit seines Lebens ja mit der medizinischen Behandlung dieses Asthma-Leidens herausgefordert, und es könnte auch einer der Gründe sein, warum er sich für ein Medizinstudium entscheidet, dass er dann ja auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wenn ich mich richtig erinnere, 1946 an der Universidad de Buenos Aires, an der UBA, beginnt, und dass er dann auch abschließt mit einem Rigorosum. Allerdings wird aus ihm aus bürokratisch-medizinischer Sicht kein Arzt, denn er hat zwar dann einen Dr. Med, aber er macht seinen Turnus nicht fertig, aber im Zuge der Guerilla wird er dann auch als Arzt tätig sein. Also das heißt, seinen Turnus hat er dann in der Praxis in der Sierra Maestra später gemacht, aber offiziell also ist er dann eigentlich kein praktizierender Arzt gewesen. Vielleicht ganz kurz noch, bevor er zu studieren begonnen hat, und das ist vielleicht auch ganz interessant, war Che Guevara nach dem misslungenen Versuchen wirtschaftlicher Natur seines Vaters in dieser Provinz Misiones Fuß zu fassen, zieht die Familie dann nach Alta Gracia. Das ist mehr oder weniger im Zentrum Argentiniens, und dort wird er dann, das ist in der Nähe der Stadt Córdoba, und dort wird dann die Familie in den 1930er Jahren ein Teil einer Intellektuellen, vor allen Dingen die Mutter ist da sozusagen wieder dahinter, die sehr belesen ist, die dem Ernesto schon früh in die hohe Kunst der Literatur, der Weltliteratur einführt. Sein Vater wird dann später schreiben in einer Biografie über seinen Sohn, dass er angeblich schon im zarten Alter von 4-5 Jahren begonnen hat, Karl Marx zu lesen. Das halte ich alles für einen Mythos seines Vaters, der versucht hat, sozusagen da verklärt seinen Sohn als linkes Wunderkind darzustellen. Aber natürlich, da kommt Romain Rolland vor, da kommt Baudelaire vor, da kommt Victor Hugo vor. Französisch ist ja damals noch immer die Sprache der Intellektualität. Also das heißt, er ist schon ein, wenn man so will, ein gut bürgerliches Söhnchen, das aufgrund seiner Mutter rasch in die Weltliteratur eingelesen wird, und das wirkt auch auf ihn. Was dann noch dazu kommt, ist, dass die Mutter so Kaffeekränzchenartige Events in diesem Haus in Alta Gracia veranstaltet, und im Zuge dessen kommen auch Exilanten aus dem spanischen Bürgerkrieg, und zwar republikanische, also als Linke, bei ihr sozusagen vorbei, und ihr Haus verwandelt sich bis zu einem gewissen Grad, man muss da natürlich immer aufpassen, wie weit das mythologisiert danach wurde, aber ja, er verweist ja auch immer wieder darauf, also in seinen eigenen Schriften, Ernesto Che Guevara, dass damals diese Schule zu Hause, nämlich diese Lebensschule, dieser Kontakt zu linken ja, jetzt würde ich nicht sagen im obersten Segment der operierenden Brigadisten und sonstigen Kämpfern des in dem Krieg, aber zumindest schon in gewissen Führungsstrukturen. Und die bringen dann auch ein gewisses linkes Know-how in die Familie hinein, das ja im Prinzip dieser Familie widerspricht, wenn man so will. Wie gesagt, wir haben ja vorher schon auf die Herkunft der Familie referiert. Aber da kommt dann natürlich auch noch dazu, dass die Linke in Argentinien zu dieser Zeit relativ stark war. Die 30er Jahre sind Anarchosyndikalismus, es wird Anibal Ponce, ein argentinischer Marxist, referiert, es wird José Ingenieros reflektiert. Also da ist schon etwas im Entstehen, das zwar jetzt nicht unbedingt das Fundament für die spätere Revolutionärsgenese von Che Guevara spricht, aber doch gibt es hier zumindest ein Fenster, das sich hier öffnet, würde ich mal sagen, und das da Ernesto dann später, auf dem er dann später aufbauen konnte. Und das alles passiert bereits bevor er nach Buenos Aires zieht, also mit 18 dann zum Studieren in Buenos Aires beginnt.
Okay, das politische Umfeld, in dem er aufwächst, hat also einen enormen Einfluss auf sein weiteres Streben. Jetzt hast du ja seine späteren Reisen, die er dann mit seinem Freund Alberto Granado antritt, auch schon angesprochen. Der ein oder andere wird ja den Film Diarios de Motocicleta, also auf Deutsch heißt er, glaube ich, Die Reise des jungen Che, kennen, bei dem die Revolutionärsgenese, wie du es so schön formuliert hast vorhin, ganz gut aufgearbeitet wird. In welchem politisch-wirtschaftlichen Kontext begibt er sich denn auf Reisen, beziehungsweise was ist denn da gerade los in den 40er und 50er Jahren in Südamerika?
Ja, also die Reise, also diese berühmte Motorradreise auf einer Norton 500, bringt ihm vom Oktober, wenn ich mich richtig erinnere, aber vielleicht ist es auch der falsche Monat jetzt, mich da bitte nicht fest, zu Oktober 1951 bis 52. Also er ist ja 11 Monate insgesamt unterwegs mit allem, also mit Start und Endpunkt. Und das ist mittendrin in einem Jahr, das für Argentinien von großer Entscheidung ist. Es ist seit 1946 Juan Perón Präsident Argentiniens, der einen sehr interessanten politischen Kurs fährt, der zwar eigentlich aus einer Putschregierung 1943, die sehr rechtsgerichtet eigentlich auch sehr hitlerfreundlich noch war, und das 1943, macht er sich dann aber als Arbeitsminister in dieser Zeit einen Namen, indem er sozusagen auf die Linke zugeht, vor allen Dingen auf die Gewerkschaften, und so etwas wie eine neue Strömung, weder links noch rechts, schafft, die stark auf Gewerkschaftsschultern steht. Also es ist schon so etwas wie die Vorwegnahme der dann nach 1945 in Südamerika oder in Lateinamerika insgesamt beginnenden Entwicklungsdiktatur, die auch zum Teil als ein dritter Weg bezeichnet werden, der sich weder mit Washington noch mit Moskau näher arrangiert, mit beiden ein wenig, aber eben nicht näher, sich hier nicht einordnen lässt, und der sozusagen schon vorwegnimmt, was dann später 1957 in Bandung auf der Konferenz als die blockfreie Bewegung dann schlussendlich sich generieren wird. Also da wächst dann der Che Guevara, also der Ernesto Guevara hinein. Also er studiert exakt während dieses Peronismus, und innerhalb dieses Peronismus gibt es wiederum verschiedenste Strömungen von rechts bis links, die ja dann auch Argentinien bis heute eigentlich prägen, stark prägen. Und da wächst er hinein, und diese Reise, die er dann 1951 gemeinsam mit seinem Studienkollegen Alberto Granados, also einem Spezialisten, der eigentlich im Hauptstudium, wenn ich mich nicht irre, Biologie studiert hat und auf Lepra spezialisiert war und auch etwas älter war als er. Ich bin ja ganz gut mit seinem Sohn, der auch Alberto Granados heißt, der in Havanna lebt, ganz gut befreundet. Also ich habe da auch einiges viel später, also erst in den letzten 10 Jahren, über den Sohn von Alberto Granados, über diese Motorradreise erfahren. Und was der Nikolaus Braunsjö und ich gemacht haben 1997, 98 ist, wir haben uns dieses Reisetagebuch genommen und haben versucht, es wirklich Tag für Tag nachzureisen. Zwar nicht mit dem Motorrad, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln, und haben uns da sozusagen auf die Spuren des Guevaras geheftet und haben uns angeschaut, was steht im Text, was könnte die Erlebniswelt 1951, 52 gewesen sein und was ist sie 97, 98 gewesen. Und da sind wir eben draufgekommen, weil die grundlegende Forschungsfrage war, wie wird aus einem bürgerlichen Söhnchen argentinischer höherer Mittelschicht ein marxistisch, ja zum Teil kommunistischer, freiheits- und anti-imperialistischer Kämpfer. Und da haben wir eben die Reise als solches über kulturtheoretische Überlegungen dazu benutzt, wo sind die Schlüsselmomente Ernesto Guevaras auf dieser und den folgenden Reisen gewesen. Denn das, was 1951, im Herbst 1951 in Buenos Aires beginnt, nämlich diese Reise, die endet ja am 8. Oktober 1967 mit der Ermordung von Che Guevara in Bolivien. Dazwischen kommt er ja eigentlich nicht mehr wirklich nach Argentinien zurück. Er kommt zwar nach dieser großen Motorradreise noch einmal zurück, um seine Schlussprüfungen in Medizin zu machen, aber dann bricht er eigentlich sofort zur nächsten Reise auf, und von der zweiten Reise kommt er dann eigentlich nie wieder zurück. Also das heißt, er bleibt Zeit seines ja kurzen Lebens ein Reisender, und dadurch kommt dieses nomadische Moment auch in sein Denken hinein, und auch dieser Internationalismus, den er lebt, und auch dieses globale Verständnis von Politik ist aufgrund dieser erhöhten Mobilität eigentlich einer der Hauptgründe seines Seins und seines Wirkens. Und Mobilität ist ja etwas, das ja auch heutzutage stark eingeschränkt wird von den politischen Klassen, die Staaten zurzeit fest in ihren Griff haben in dieser Pandemie. Und wir haben ja auch dieser Tage wieder gehört, Ausgangsbeschränkungen sind das eine, Reisebeschränkungen sind das andere. Also die Gefahr, die von solchen Menschen ausgeht, ist selbstverständlich nicht zu unterschätzen für politische Systeme. Und darin liegt eines dieser revolutionären Momente von Ernesto Guevara. Und das haben wir auf der Reise untersucht. Hinzu kommt, wenn ich den Gedanken noch ausführen darf, dass er so Schlüsselerlebnisse hat, wie zum Beispiel der Besuch der größten Tagesabbau-Kupferminen der Welt in Chuquicamata in Chile, wo er das erste Mal so richtig als Bürgersöhnchen mit Arbeiterinnen schafft, in Berührung kommt, die ihm auch zeigt, inwieweit sich diese intellektuelle Diskurse von den praktischen Diskursen Industrie proletarischer Natur unterscheiden. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Moment gewesen für ihn, um vor allen Dingen dieses kommunistische Moment zu spüren und zu erleben. Und das zweite große Schlüsselerlebnis ist der Besuch von Cusco in Peru und der dortige Kontakt mit Luis Valcárcel, einem der damaligen Führer des peruanischen Neuindigenismo, der sozusagen auf den Spuren des großen peruanischen Sozialisten José Carlos Mariátegui gereist ist und der auch diese ganze Volkshochschulenbewegung rund um González Prada mit hineingenommen hat. Und das ist einer der Gründe, warum Che Guevara schlussendlich von einer gesamtamerikanischen Revolution spricht, im Sinne eines Amerika umfassenden Indigenismus, der auf sozialistischer Basis den Kontinent befreien soll.
Das heißt, der Kontakt zur Arbeiterinnenschaft in der Kupfermine in Chile und die Erfahrungen bzw. der Kontakt zu Luis Valcárcel in Peru gehören dann zu den Schlüsselmomenten auf seiner Reise. Kannst du nochmal kurz skizzieren, wo genau ihn und Alberto Granado die Reise dann genau hinführt, bevor er dann letztendlich in Guatemala landet, wo er dann den Umsturz rund um Jacobo Arbenz Guzmán live miterlebt? Was sind die wichtigsten Stationen auf der Reise?
Ja, also diese Motorradreise führt ihn durch Argentinien quer durch sozusagen von Buenos Aires, zuerst hinunter in den Südosten nach Mar del Plata, dann nach Bahía Blanca, dann quer da sozusagen Argentinien über Neuquén nach Bariloche, dann dort in der Nähe von Bariloche geht es über die Anden nach Chile, kommt dann bei Puerto Montt heraus, dann geht es in den Norden hinauf nach Santiago de Chile, dann reist er weiter nach Arica zur peruanisch-chilenischen Grenze und von dort geht es dann nach Cusco. Über Cusco geht es dann nach Lima. In Lima hat er auch noch ein zentrales zentrale Begegnung mit Apristen, also das sind Parteigänger der Partei APRA, die eine aus der eigentlich über Victor Raul Aya de la Torre gegründete lateinamerikanische Bewegung werden hätte sollen, also die auch weg wollte aus diesem peruanischen Korsett und die sehr starke Verbindungen zur mexikanischen Revolution gepflegt hat. Victor Raul de la Torre war ja ein Sekretär des Bildungsministers José Vasconcelos, diesem berühmten mexikanischen Bildungsminister, der also die sozusagen das Linksprogramm der Regierung Obregón in den frühen 20er Jahren des 20. Jahrhunderts darstellt. Und von dort geht's dann nach Pucallpa in den Amazonas hinein, wo er dann an einer Leprastation einige Wochen zubringt und dort sich wirklich auch medizinisch und auch sehr stark eingebettet in diese indigene Amazonaskultur gibt. Und dann geht's nach Kolumbien und da platzt er eigentlich 1952 mitten in dieses vorletzte Jahr der Violencia in Kolumbien hinein. Das ist sicherlich auch eine ganz wichtige Erfahrung, die er auch ein bisschen mit dem Fidel Castro teilt, der ja auch 1948 bereits in Kolumbien das erste Mal politisch aktiv geworden ist. Und dann geht's noch nach Venezuela und das Ganze endet dann in Caracas auf lateinamerikanischem Boden und von dort fährt er dann nach Miami, bleibt ein paar Monate in Miami und von dort fliegt er dann nach Buenos Aires zurück. Das ist seine erste Reise. Und seine zweite Reise, die ist dann eigentlich 1953, gleich im Anschluss an die Rückkehr und die Prüfungen, die er an der U-Bahn noch machen musste, die führt ihn nach Bolivien, mitten hinein in die Revolution von Paz Estenssoro, der dort gemeinsam mit Minenarbeitern eine linke Revolution startet. Das hat ihn sicherlich auch stark geprägt. Einer seiner späteren Biografen, Roberto Massetti, beschreibt das auch als einen ganz springenden Punkt, weil er ja auch dann wieder 1966 nach Bolivien zurückkehrt. Ich würde eher den indigenistische Gedankenwelt des Che Guevaras dafür verantwortlich halten als die Revolution von 1952, die sich ja auch relativ bald in einen Konformismus verwandelt hat, der dann Bolivien auch eigentlich bis zur Regierung von Morales 2006 gekennzeichnet hat, in der ja auch einige Militärdiktaturen wie die von Hugo Banzer stattgefunden haben. Und dann geht es über Ecuador, schifft er sich dann ein nach also Bolivien, dann wieder nach Peru, trifft auch wieder die Apristen von seiner ersten Reise in Lima. Dabei ist einer seiner Ärzte darunter. Der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie der heißt. Der spielt aber eine nicht unwesentliche Rolle in seinen Gedanken zu dieser Zeit. Und dann schifft er sich von Guayaquil in Ecuador ein und kommt nach Panama-Stadt. Und das ist dann im Jahr 1953. Und in Panama-Stadt verfasst er seinen ersten, ich würde sagen, so halb wissenschaftlichen Artikel über Machu Picchu. Und darin das ist einer der Gründe, warum ich auch diesen Indigenismus so stark im Guevara-Gedankengut verorte, weil da drückt er eigentlich das alles aus, was er sozusagen komprimiert auf diesen Reisen erlebt hat. Und das zeigt auch, warum sein politischer Antrieb eigentlich wirklich ein sehr ehrlicher amerikanischer ist. Also er ist wirklich nicht der Marxist, der jetzt jahrelang tausende Seiten Marx, Lenin, Engels und so weiter gelesen hat und darauf sein politisches, ideologisches Konstrukt oder Konzept aufbaut, sondern er erlebt das auf Reisen und das hat einen sehr starken indigenistisch-linken, sozialistischen, inkaischen zum Teil Charakter. Also er schließt ein bisschen an das, was Louis Baudin bereits 1948 über den sozialistischen Staat der Inka publiziert hat. Und dann nach Panama reist er 1954 nach Guatemala weiter, wo wir uns im letzten Jahr der sozialistischen Regierung von Jacobo Arbenz Guzmán befinden. Und die beginnt bereits einen Verteidigungskampf gegen die durch die CIA unterstützte Kontra-Armee von Castillo Armas aufzubauen. Und da gerät der Che Guevara, ich nehme schon mit dem freudschen Versprecher vorweg, was jetzt gleich kommen wird, dort lernt er das erste Mal so richtig Internationalisten kennen, die in Guatemala versuchen, also diese drohende US-Invasion aufzuhalten. Und da lernt er mal seine erste Frau kennen, die Hilda Gadea, eine Peruanerin und Apristin. Also hier sieht man auch wieder diese, ja, auch ein paar Jährchen älter war als er. Also er lernt hier die ganz zentrale Genossinnen und Genossen späterer Tage bereits kennen und einige Kubaner, Chilenen und andere Links Aktivisten, die sozusagen dort im internationalistischen Kampf versuchen, diese Revolution von Arbenz zu retten, was allerdings misslingt. Und im Zuge dessen, nach dem Ende, fliehen die halt alle aus Guatemala raus, und er wird mit im gleichen Atemzug noch einmal sozusagen vom peronistischen Argentinien dahingehend unterstützt, dass ihm eine Ausreise nach Mexiko-Stadt genehmigt wird. Und dort trifft er dann 1954 ein, und dann beginnt eigentlich die Vorstufe auf das, was jetzt kommen wird, nämlich dann 1956, 2. November Aufbruch mit der Granma, gemeinsam mit Fidel Castro nach Kuba, um dort den Guerillakrieg auf Kuba zu beginnen. Und in Mexiko-Stadt lernt er dann den Fidel Castro, den Raúl Castro und die anderen Genossinnen und Genossen der kubanischen Revolution kennen.
Okay, der kubanischen Revolution wollen wir uns im Detail ja noch in einer extra Folge widmen. Wir haben ja schon gehört, dass die Personen, die er auf der Reise trifft, aus verschiedensten Regionen der Welt großen Einfluss auf ihn ausüben und die Erlebnisse in Guatemala ihn dann später auch stark prägen. Wir haben uns ja in Mexiko-Stadt auch angesehen, wo er sich mit Fidel Castro und seinen Kumpanen dann auf den Revolutionärskampf auf Kuba vorbereitet hat. Auf welche Menschen trifft er denn rund um Fidel Castro, und welche Ideologie steckt dann genau hinter dem Streben von Che Guevara, beziehungsweise wie wird er letztendlich vom aufgeschlossenen Reisenden zum revolutionären Guerillakämpfer?
Naja, wir haben ja vorher schon gesagt, also Guatemala ist sicherlich sicherlich nicht nur ein Schlüsselerlebnis, sondern ist ein Schlüsselland in dieser Phase. Also es gibt eigentlich kein anderes Land zu dieser Zeit, das so links ausgerichtet ist, wie die Regierung Arbenz das war, die von 1951 bis 1954, und davor haben wir ja auch schon letztens in der Folge über die Bananenrepubliken, dem Vorgänger von Arbenz, Arevalo, genannt. Und da ist einiges zusammengekommen. Also wir dürfen ja nicht vergessen, da kommen jetzt Linksaktivisten von überall aus Lateinamerika plus aus Spanien. Wir dürfen auch nicht vergessen, mit der gescheiterten Verteidigung der gewählten Regierung in Spanien kommen ja tausende Spanienkämpfer nach Lateinamerika. Vor allen Dingen werden die unter der Regierung von Lázaro Cárdenas in Mexiko, der von 1934 bis 40 regiert, also zwischen 38 und 40, werden da tausende spanische Linksaktivisten aufgenommen, aber auch Regierungsmitglieder und sonstige politische Persönlichkeiten des spanischen Lebens. Und die Volksregierung in Spanien ist ja auch eine, die zum Teil linksliberal, anarchistisch, kommunistisch, sozialistisch, sozialdemokratisch. Also es ist ein Potpourri an verschiedensten Strömungen, die sich in Mexiko sozusagen niederlassen, plus dem eigenen mexikanischen revolutionären Gedankengut eines Emiliano Zapata, eines Pancho Villas. Also wir haben in dieser Zeit die Kaffeehäuser in Mexiko-Stadt sind voll mit politischen Diskursen von Menschen verschiedenster Herkunft. Dazu gehören auch natürlich mittlerweile deutsche Flüchtlinge, der KPD, die in den 30er Jahren, vor allen Dingen eben dann nach 1933, das Land verlassen mussten, österreichische Kommunisten, wie zum Beispiel der Leo Katz, der da dabei war, es gibt da aber auch den Egon Erwin Kisch, bekannt als den rasenden Reporter. Also Lateinamerika ist voll mit Exilanten von überall her, plus einer starken eigenen mexikanischen Revolutionsgeschichte, die auch sehr stark eben die Agrarreform, die Landrevolution, besonders die Zapatisten, deren Konzept ist also da eine Zerschlagung der alten kolonialen feudalen Strukturen. Und das Ganze wandert zum Teil eben in den 40er und 50er Jahren dann nach Guatemala rüber, um den Abens zu unterstützen. Also zum Teil in Regierungsebene, aber dann eben vor allen Dingen auch aufgrund dieses Drucks, den die Amerikaner hauptsächlich über Honduras, aber auch über El Salvador, wo auch zuerst eine Aufstand unter Farabundo Martín niedergeschlagen wird. Dann im Süden haben wir die Sandinisten. Also es ist, die ja eigentlich der liberalen Partei zugehörig sind. Also das sind ja die ursprünglichen Sandinisten unter Augusto César Sandino, nicht die späteren Frente Sandinista. Aber also es ist hier wirklich eine offene Diskussion, um wohin es gehen wird und soll. Und wenn du jetzt vorher den Fidel angesprochen hast, der spielt eigentlich in den politischen Konzepten von links zu dieser Zeit eigentlich keine Rolle. Der Fidel Castro ist eigentlich ein Nationalist, der ein sehr starkes bürgerliches Verständnis von Gesellschaft hat, entstammt jetzt im Gegensatz zum Che, der ja einer bürgerlichen Familie entstammt der Fidel einer Großgrundbesitzer-Mentalität aus dem Oriente, also aus dem Osten von Kuba. Aber auch der kubanische Liberalismus ist damals natürlich auch schon angereichert mit linken Ideen, die zum Teil von Antonio Meyer stammen, also dem berühmten Studentenführern aus den 20er Jahren, der dann ins Exil, by the way, nach Mexiko geht. Also hier sieht man auch diese starke kubanisch-mexikanische Achse, die wir ja auch zum Gegenstand unserer Exkursion gemacht haben damals, von der du gerade gesprochen hast, die 2013 uns auf die Spuren der beiden Revolutionen von Mexiko und Kuba geführt hat und die wir schon hoffentlich bald wiederholen können, so eine spannende Exkursion. Alle Hörerinnen und Hörer, die sich da angesprochen fühlen, die sollen sich einfach bei uns melden, wenn man wieder mal reisen darf im Übrigen. Und natürlich auch Batista selbst. Das klingt jetzt zwar etwas komisch, aber der frühe Batista, bevor er sozusagen in die Fänge der amerikanischen Mafia gelangt, ist ja auch einer der Vertreter dieser Revolution von 1933. Das sind jetzt sehr viele Fakten, die ich da aufzähle, aber ich möchte das auch deswegen sagen, damit man auch sieht, dass das da keine Einbahnstraße war, sondern dass es da wirklich sozusagen einen Markt an Ideen gegeben hat. Und da bringt der Che vor allen Dingen eben dieses starke südamerikanische Element, dieses starke indigenistische, angereichert natürlich auch mit dem, was er gelesen hat, Anibal Ponce, José Ingenieros, El Hombre Mediocre, ganz ein zentrales Werk, das ihn in Jugendtagen stark beeinflusst hat. Und da trifft er jetzt aber sozusagen in Guatemala das erste Mal auf die Tat, also die politische Tat selbst, nämlich der Versuch, die Revolution in Guatemala zu verteidigen, das misslingt, ist sozusagen eine spannende Erfahrung für ihn gewesen. Und jetzt trifft er auf eine Gruppe von Kubanerinnen und Kubanern, die da in Mexiko-Stadt davon reden, dass sie jetzt nach Kuba zurückkehren werden, um diesen Diktator Batista zu stürzen, der 1952 mit einem Putsch sich an die Macht geputscht hat. Und dazu zählen dann noch einige andere Internationalisten aus Chile, aus Peru, aus Bolivien, die da auch sozusagen in diesem Mexiko-Stadt versuchen, irgendwie sich politisch zu betätigen und in ihren Heimatländern Veränderungen herbeizuführen.
Gut, das heißt, seine Erlebnisse, die Literatur und der Kontakt zu diesen revolutionären Kräften in Guatemala prägen ihn dann so sehr, dass er letztendlich Teil der 82 Revolutionäre der Bewegung des 26. Julis rund um Fidel Castro wird, die 1956 mit dem Boot Granma nach Kuba übersetzen, um die kubanische Revolution einzuleiten, beziehungsweise fortzuführen. Eigentlich startet sie ja bereits mit dem Sturm auf die Moncada-Kaserne am 26. Juli 1953 in Santiago de Cuba. Da wir jetzt zeitlich schon recht sportlich fortgeschritten sind, würde ich sagen, hier machen wir mal einen Cut für heute und wollen uns dann in der nächsten Folge ansehen, wie es auf Kuba weitergeht mit Ernesto Che Guevara, wie er zu einem der berühmtesten Persönlichkeiten der Geschichte wird, wie er dann auch versucht, die Revolution zu internationalisieren und letztendlich in Bolivien sein Ende findet. Das soll es mal gewesen sein für heute. Danke euch fürs Zuhören. Folgt uns bitte gerne dort, wo ihr uns hört. Schaut auch gerne rein bei Facebook oder Instagram, wo die Kolleginnen Jana Gutenberg und Violetta Mausfeld weitere Informationen zur Folge und auch Bilder von unseren Reisen zur Verfügung stellen. Nächsten Montag geht's dann weiter mit der zweiten Folge zur Person von Che Guevara. Ich freue mich drauf. Macht es gut und bis dahin.